Plaudertaschen, der Podcast von Robin und Patrick über das Banking von morgen.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Plaudertaschen-Podcasts. Diese Folge ist eine Live-Aufzeichnung von unserer Brokerage-Konferenz, die wir erst kürzlich gemeinsam mit dem S-Broker durchgeführt haben. Titel der Konferenz war Zukunft Brokerage. Währenddessen haben wir ein Panel durchgeführt mit insgesamt 5 Gästen, die ich auch direkt am Anfang vorstelle. Insofern eine gute halbe Stunde, die wir gesprochen haben über Trends im Brokerage-Bereich, über Krypto und haben unterschiedliche Blickwinkel eingenommen. Sehr runde Sache geworden, finde ich. Und ja, hört rein und auf geht's.
Genau, wir wollen jetzt in dem Panel Branche-Insider im Dialog, haben wir es genannt, hochtrabend natürlich. Wir wollen über die Entwicklung mal sprechen. Wir wollen so ein bisschen auch auf das gucken, was wir jetzt gerade in den letzten 4 Beiträgen quasi gehört haben. Insgesamt sind dabei Markus Brinker, es ist Philipp Bullis weiterhin dabei, Uli Spankowski, Lukas Döllner ist dabei und wir haben jemand Neues noch mit dabei, der bis jetzt noch nicht dabei war, nämlich Nicole Latunel. Sie ist Vorständin bei der Sparkasse Arnsberg-Sundern. Bringt nochmal die Sparkassensicht insbesondere mit. Wir wollen die Zeit so ein bisschen nutzen, um einige Thesen auch aus der Studie zu schauen, die wir am Anfang gesehen haben. Und Nicole, ich will mal direkt einsteigen mit dir, nämlich es hieß, Neobroker haben bereits so einen Marktanteil von knapp 40% nach Transaktion. So, und ein Großteil, ich glaube ein Drittel aller Transaktionen machen Sparpläne aus. Und wenn ich jetzt hier auf Sparkassen gucke, wir haben das eben auch ein paar Mal gesehen, dann ist es ja schon so, dass ETF-Sparpläne eine steigende Bedeutung haben. Wie sieht denn da eure Strategie in der Sparkasse Arnsberg-Sundern aus, um diesem Trend, der ja ganz klar da ist, der auch ganz klar im Markt ist, entgegenzuwirken, beziehungsweise auch zu sagen, oder was ist eure Strategie, die ihr da gerade fahrt? Ja, merkt ihr das auch oder ist es vielleicht in Arnsberg ganz anders?
Ja, also erstmal hallo in die Runde. Freue mich, dass ich heute dabei sein darf. Und vielen Dank für die ganzen interessanten auch Beiträge, die ich bis jetzt gehört habe. Und selbstverständlich ist auch bei uns im Sauerland die Nachfrage nach den ETF-Sparplänen selbstverständlich auch angekommen. Und was ich natürlich sehr begrüße, ist die Entwicklung, die sich jetzt momentan am Wertpapiermarkt auftut. Weil wir sind ja in Deutschland traditionell im internationalen Vergleich, was das Thema Wertpapiergeschäft betrifft, ja doch im Aufholbedarf, sage ich jetzt mal. Und dass sich jetzt über diese Tendenz der Neo-Broker, der Online-Broker, aber auch durch das alles, was in den sozialen Medien passiert, das Interesse bei den Kundinnen und Kunden dafür das Wertpapiergeschäft erhöht, finde ich enorm gut und gibt uns natürlich auch eine gute Plattform, um hier unsere Kundinnen und Kunden anzusprechen. Und selbstverständlich haben wir auch Angebote für Selbstentscheider. Selbstverständlich auch unterstützen wir den S-Broker mit. Es gibt aber auch tolle Angebote von der DekaBank, wie zum Beispiel den Bivestor, der ja auch als digitale Vermögensverwaltung mit in ETFs auch investiert, was wir anbieten. Aber wir spüren selbstverständlich auch, dass da, wo wir unsere jungen Kundinnen und Kunden ansprechen, ein hohes Interesse für das Thema Wertpapiersparen da ist, und wir selbstverständlich auch da gut mit denen in die klassischen Fondsanlagen kommen. Also wir spüren diesen Aufschwung, spüren wir selbst in unserem eigenen Geschäft auch.
Jetzt ist das ja durchaus ein Spagat zwischen, ne, ich möchte digitale Dienstleistungen, was eben auch den Bivestor angesprochen, beziehungsweise digitale Lösungen generell, die auszubauen als Filialbank auf der einen Seite, um eben Neobrokern, aber auch Fintechs dann entsprechend die Stirn zu bieten und gleichzeitig aber, du hast es eben angesprochen, die traditionellen Kunden, die vielleicht auch ein bisschen älteren Kunden, ich weiß gar nicht, ob man es am Alter festmachen würde, ich würde sagen eher nein, sondern dass man die aber dann nicht verliert und sagt, hey, wir machen jetzt alles digital, aber wir merken ja schon, und da gibt es ja auch ganz viele Studien zu, dass schon der persönliche Kontakt gerade in dem Investitionsgeschäft durchaus interessant oder durchaus auch gewollt ist, gerade auch im Anlagegeschäft. So, wie ist der Spagat, wie guckt ihr da drauf? Also gibt es da irgendwie so einen Grad, wo ihr sagt, bis dahin gehen wir und nicht weiter?
Also unser vorrangiges Geschäftsmodell wird immer die individuelle und auch wirklich strukturierte Anlageberatung sein. Also ich glaube, das ist das, wo wir ich sage jetzt mal, von der Qualität der Beratung wirklich ganz, ganz weit vorne liegen. Und ich glaube auch, dass das Thema Selbstentscheider ja auch bei vielen unseren Kundinnen und Kunden ein Thema ist und dass es auch viele gibt, die, ich sage jetzt mal, bei größeren Summen kommen und sich hier von uns intensiv beraten lassen, die aber auch ihre Zweitdepots haben, wo dann so ein bisschen dieses Thema Spielgeld auch drin ist, wo kann ich auch mal mit dem einen oder anderen Betrag auch spekulieren. Und da ist es natürlich für uns auch insgesamt als Sparkassenfinanzgruppe extrem wichtig, uns auch in unseren Angeboten so auch weiter aufzubauen, dass wir unseren Kunden nicht nur eins gut bieten können, sondern wirklich auch beides gut bieten können.
Habt ihr mal analysiert, wie viele eurer Kunden auch bei Neobrokern sind? Also zum Beispiel bei Bison beispielsweise oder bei Trade Republic oder?
Ja, also da gibt es bis jetzt noch keine Auswertungen zu, weil sich das auch relativ schwer erheben lässt, ne? Ja, aber gefühlt merken wir das natürlich, insbesondere in der Kundengruppe der Jugend, der Nachwuchskunden auch für uns. Aber wir spüren das auch über die gesamte Bandbreite unserer Kundinnen und Kunden bis ins Private Banking hin.
Und da mache ich, glaube ich, direkt mal den Übergang, Markus, zu dir, weil wäre der S-Broker nicht die ideale Lösung für das Thema, beziehungsweise ist sie das nicht. Ja, wie guckt ihr auf das Thema? Also wie ist auch der Druck, wie ist auch vielleicht das Bedürfnis dieser Kunden, die jetzt vielleicht auch gerade anfangen, jetzt reden wir mal nicht von den Private Banking Kunden, sondern eher von denen, die gerade anfangen, wie ist auch das Bedürfnis, hat sich das geändert, ja, auch in den letzten Jahren vielleicht?
Aus meiner Sicht hat sich das tatsächlich geändert, ne? Weil, sag mal, die Neobroker haben ja zwei Dinge, finde ich, sehr gut gemacht. Sie haben eine sehr, sehr einfache Usability in den Markt gestellt, ne? Also Ordering war nie so einfach wie jetzt. Wir hatten vorhin das Thema Fraction Shares, also Betragsorders und Ähnliches. Ich muss mir beim Neobroker über das Thema Börsenplatz oder Betrag oder Anzahl Aktien keine Gedanken machen. Und das Thema Preis ist eben noch mal tiefer positioniert als das, was klassische Anbieter haben. Aber ich habe natürlich auch ein eingeschränktes Angebot und muss im Zweifel dafür einen neuen Anbieter aufmachen und die ganze Komplexität dafür auch mitnehmen. Und das ist ja ein bisschen das, was Sparkasse und wir zusammenbringen können, nämlich am Ende ein schon sehr spezialisiertes Angebot auf der einen Seite im Kontext Brokerage, ein leistungsfähiges Angebot hinzustellen für den Kunden, aber auf der anderen Seite eine einheitliche finanzielle Heimat zu liefern. Und das macht die Sparkasse seit Jahrzehnten mit dem Verbundpartnerkonzept. Wenn ich eine Baufinanzierung haben möchte, gehe ich zur Sparkasse. Wenn ich einen Bausparvertrag haben möchte, gehe ich auch zur Sparkasse, aber vertraglich bin ich hinterher woanders. Und ich glaube, die beiden Kompetenzen zusammenzubringen, also die Gesamtkundenbeziehung, das Erlebnis, Sparkasse zu haben, ohne dass ich separat Geld überweisen muss, ohne dass ich nochmal Zugangsdaten brauche, ohne dass ich nochmal am Ende alles in der Infrastruktur doppelt habe, ich glaube, das bietet sich quasi an, um zu sagen, da kann man die beiden Kompetenzen aus Brokerage und Sparkasse gut zusammenbringen und ein gutes analytisches Erlebnis schaffen.
Der Plaudertaschen-Podcast wird euch präsentiert von der Sparkassen Consulting, das Beratungsunternehmen in der Sparkassenfinanzgruppe. Wir stehen seit über 30 Jahren an eurer Seite, denn wir beraten Sparkassen. Mit der Sparkassen Consulting erhaltet ihr Lösungen von der Strategie bis zur Umsetzung. Dabei zählen Fragen zu Prozessen, Personal, Vertrieb und Strukturen im Kontext von Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu unseren Kernkompetenzen und das end-to-end. Gemeinsam Sparkasse gestalten mit der Sparkassen Consulting. Mehr über uns unter www.s-c.de und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
Wir haben eben über ETF-Sparpläne gesprochen, ein wichtiger Wachstumstreiber auf der einen Seite, aber aus der Studie, Philipp, geht ja auch hervor, und das ist auch logisch, hat jetzt keinen großen Einfluss auf den Ertrag. Ja. Logisch, ja. Ja. Aber wo liegen die Anbieter denn den aktuellen Schwerpunkt? Also wenn sie eben auf margenarme ETF-Sparpläne setzen, wo liegt denn dann die Monetarisierungsstrategie? Oder sehen wir es so gerade, wie wir es auch bei Trade Republic gesehen haben, eher diesen Switch vom Online-Broker hin zur Bank? Das heißt, dass ich eigentlich eben ein Konto mit anbiete, dann vielleicht das nächste, vielleicht auch einen Kredit mit anbiete, etc. Dass ich dann eigentlich sage, okay, ich komm zwar vom ETF-Sparplan, das ist eigentlich eher der Kundencatcher, und gehe dann immer mehr in Richtung Bank und dann in traditionelle Ertragsmodelle. Wie ist da euer Blick drauf?
Also Richtung Ertragsströme, also ich meine, es bewerben alle die ETF-Sparpläne nach draußen, und das ist auch, sag ich mal, ein attraktives Angebot. Das große Geld wird eigentlich verdient mit Derivatehändlern. Ja, Derivate-Aktivität. Wir kennen alle, glaube ich, die Turbo-Express sonst was Zertifikate, die gehandelt werden oder fünffach gehebelt auf Lufthansa-Call-Optionen, läuft morgen aus. Sowas in die Richtung. Das ist eigentlich das, wo das große Geld verdient wird. Das ist auch bei den Neobrokern so. Ja, es ist natürlich, wenn man dann im Handelsblatt ein Interview gibt, ist es natürlich schlecht, wenn ich da jetzt mich hinstelle und sage, das ist meine Kundschaft, mit der ich das Geld verdiene. Sondern da muss ich mich natürlich hinstellen und sagen, ich glaube, wie fast alle in der Brokerage-Branche muss ich mich hinstellen und sagen, wir helfen der breiten Masse, ins Sparen zu kommen, ins Investieren zu kommen. Wir haben Sparpläne dafür etc. Aber eigentlich das Geld wird verdient mit den sehr aktiven Tradern, die da viel machen, insbesondere auf der Derivate-Seite. Da gibt es auch ein, ich hatte ja mal erwähnt, eToro als einer der Player. eToro zum Beispiel verfolgt das gar nicht mit diesem breiten Sparen und ETF-Sparplänen und so weiter. Die sind von Anfang an auf reine CFD, also wirklich das Kernstück der Derivate, also direkt da drauf gegangen, wollen nur diese Kunden haben und die sind in der Monetarisierung extrem stark im Gegenzug dazu. Ne? Aber läuft natürlich ein bisschen unterm Radar, weil es eine kleine Nischengruppe ist, die aber sehr lukrativ ist.
Und wie guckst du auf das Thema, also da, also die These, dass wir vielleicht so eine, ja, so einen Moment gerade erleben, der so ein bisschen angelehnt an die 2000er ist? Markus, wir haben auch schon mal ein paar Mal darüber philosophiert, dass man sagt, ne, also ein Consors ist irgendwie gestartet als Broker, ist dann, hat sich dann weiterentwickelt eigentlich zu einer Direktbank. Ja, und jetzt sehen wir es bei Trade Republic gestartet eben als Neo-Broker. Jetzt die Karte dazu, Vollbanklizenz. Das nächste, was jetzt irgendwie avisiert wird, ist eben der Kredit. Ist auch naheliegend. Ja, erleben wir jetzt nochmal irgendwie 2000er gepimpt mit Technologie?
Ein Stück weit kann ich mir das schon vorstellen. Also einfach, wenn man mal drauf haut, Ertragspools im Banking, Privatkundenbanking, der große Block sind halt Zinsgeschäft. Ja, also in Deutschland sind es, glaube ich, 60-70% bei den meisten Banken, die aus dem Zinsgeschäft kommen. Das heißt, ich glaube, Trade Republic will jetzt nichts in den Mund legen, aber die Aussage, die ich zumindest von den Kollegen gehört hatte, jetzt stellvertretend für den Neobroker, ist, dass sie sich schon noch im Fokus im Wertpapiergeschäft sehen und eher überlegen, was kann ich drumherum bauen, was das Wertpapiergeschäft attraktiver macht. Das heißt, ich denke, das wird da der Fokus bleiben. Wenn man jetzt aber mal schaut Richtung Skandinavien, da gab es das ja auch mal, Nordnet und Avanza, die sind zum Beispiel dann irgendwann Richtung Kreditgeschäft hingegangen und haben sich dahin verbreitet und sind jetzt eigentlich ein Vollsortimenter in der Hinsicht.
Dann möchte ich nochmal auf das Thema Krypto ein bisschen schwenken. Uli, die letzten anderthalb Jahre, du hast ja ein bisschen erzählt, ne? Ihr habt bei Bison, ich gehe jetzt mal weg von der Börse Stuttgart, ich gehe jetzt mal auf Bison, da habt ihr 10 Coins in die App gebracht. Jetzt gibt's den Bitcoin-ETF, der auf der einen Seite natürlich den Bitcoin-Preis ankurbelt, somit auch ja, das Tauwetter irgendwie mit sich bringt auf der einen Seite. Aber ist das auf der anderen Seite nicht auch für ein Geschäftsmodell wie Bison, aber auch bei der Börse Stuttgart, wo es also mit dem Fokus auf Krypto nicht auch durchaus eine gewisse Art von Risiko, weil man ja eigentlich sagt, naja gut, es ist ein ETF, ist jetzt handelbar und eigentlich kann ich jetzt das über meinen normalen Broker kaufen. Also siehst du das genauso? These ja. Wahrscheinlich nein, aber okay, die Frage kann ich mir selbst beantworten. Aber wie geht ihr damit vor? Weil ich sag mal, der Bitcoin-ETF oder sag mal Ethereum vielleicht, das ist ja auch nur eine Seite der Medaille, aber durchaus ja, sag mal, das größte Produkt in dem Feld, ja.
Absolut und also Frage ist total sinnvoll. Per se ist es schon so, wie du jetzt auch gesagt hast, befeuert es den Kurs und dementsprechend natürlich auch die Bekanntheit dieser Asset-Klasse in der Gesellschaft. Und jetzt sprechen wir bei den Krypto-Anlegern ein Tick weit um eine andere Kundengruppe als bei den Wertpapierkunden. Ja. Also da ist der Markt wächst halt noch, ja, und ist jetzt nicht dieser sehr Deep Red Ocean, wo wirklich schon sehr viel Angebot im Markt ist. Vor allem ist das Angebot, das im Markt auf der Kryptoseite ist, hat zu 99% komplett unreguliert oder zu großen Teilen unreguliert und nicht jetzt irgendwie von vertrauenswürdigen Playern wie einer Börse Stuttgart im Hintergrund gebackt. So, also das macht schon einen großen Unterschied. Das heißt, die Anlegerstruktur ist in gewisser Weise eine andere. Was aber tatsächlich große Unterschiede sind, ist die Asset-Klasse, wie sie gehandelt wird an sich. Ich kann halt mein Krypto-ETF zu den Börsenhandelszeiten handeln. Die sind Montag 8 Uhr bis 22 Uhr abends. Und das geht montags bis freitags. Ja? Und ich kann halt das tatsächliche Underlying Bitcoin bei Kryptoanbietern wie uns 7 Tage in der Woche, 24 Stunden ununterbrochen handeln. Das macht einen großen Unterschied, insbesondere wenn ich eine Assetklasse habe, die sehr volatil ist. Und ich auch mal nachts um 3 größere Kurssprünge nach oben oder unten habe, die ich aus meinem Trading-Verhalten mitnehmen möchte. Das kann ich halt bei den ETFs nicht. Das wird eher so länger bespart. Und da ist man jetzt auch so ein bisschen bei der Zielgruppe. Auf wen geht man? Ist die Hauptzielgruppe jemand, der langfristig die Altersvorsorge mit ETF-Sparplänen bestücken möchte? Oder geht man halt auf, was Philipp gesagt hat, auf aktive Trader? Und das ist eher so unsere Kategorie eben, die sich mit der Asset-Klasse und der Volatilität auch auskennen. So, ein weiterer wichtiger Punkt, der auch noch hinzukommt, ist, die ETFs werden anders besteuert, zumindest noch anders besteuert als Kryptowährung. Das heißt, wenn ich meinen Bitcoin kaufe und 12 Monate lang halte und dann veräußere und der ist 30%, 40%, 50% mehr wert, dann ist das komplett steuerfrei nach 12 Monaten, während ich eben bei dem ETF oder ETP die Abgeltungssteuer zu zahlen habe. Das ist auch nochmal, glaube ich, ein relevanter Unterschied.
Jetzt haben wir ja ganz viel über Retail gesprochen. Du hast eben über die institutionelle Seite gesprochen. Das heißt, da auch im Firmenkundenbereich, also dass jetzt auch der ETF dazu führt, dass auch immer mehr Anleger in dem Segment diese Assetklasse interessant finden. Jetzt gehe ich mal ein Stück zurück, bevor es den ETF gab. Da habt ihr auch schon die institutionelle Seite sehr stark bespielt. Habt ihr da einen, sagen wir mal, eine signifikante Nachfrage auch bei Firmenkunden gesehen? Also vielleicht auch im Mittelstand, das wäre auch mal ganz interessant.
Also man muss diese Kundengruppen stark differenzieren. Ich meine, in so Studien wie beispielsweise, ich habe es mir auch angeschaut von Oliver Wyman, da war jetzt der Fokus auf Neo oder auf Broker, auf dem Brokerage-Geschäft. Bei uns ist es so, wenn ich über B2B-Kunden spreche, dann sind die sehr stark segmentiert. Kommen die aus dem Finanzbereich, kommen die aus dem Mittelstand? Was ist der Unterschied zwischen einem realwirtschaftlichen Unternehmen in Krypto zu gehen oder einem Finanzinstitut? Und das ist halt ein signifikanter Unterschied so von der Art und Weise. Die realwirtschaftlichen Unternehmen, die möchten sich eher an Krypto herantasten. Ein großer Use Case ist beispielsweise immer Ransomware, also Erpressungsversuche oder sonst was los ist, dass man dann halt Kryptowährungen zur Verfügung hat. Das ist ein trauriger Grund, aber der ist halt trotzdem da. Ist jetzt aber nicht der größte, sondern realwirtschaftliche Unternehmen gucken eher so in die Richtung, was kann ich mit Kryptowährungen in meinem Betrieb eigentlich über die Blockchain-Technologie verändern und welche Kryptowährung brauche ich dazu? So, der größere Teil ist tatsächlich auf der Finanzdienstleistungsseite. Das sind nämlich dann wieder Finanzdienstleistungsinstitute, die entweder Kryptowährungen ihren Retail-Kunden oder ihren B2B-Kunden anbieten möchten, für welche Zwecke auch immer. Also bei Retail ist es klar, weil die Retail-Nachfrage da ist. Und das ist signifikant gestiegen, tatsächlich signifikant gestiegen seit 2020 mit der Regulierung. Wir hatten die Krypto-Verwahrlizenz in Deutschland da eingeführt bekommen. Und dieser Regulierungsrahmen hat sehr viel an sagen wir, positiven Push nach oben für diese ganze Asset-Klasse beigetragen. Gleiches Thema jetzt mit der MiCA auf europäischer Ebene. Und seitdem diese Regulierungsframeworks da sind, geht es auch mit der Nachfrage ziemlich steil nach oben.
Dann wechseln wir nochmal die Seite. Wir gehen auf die Retail-Seite und wir haben eben von Nicole gehört, die, und es war ein Zitat, so genannt hast, Nicole, war, die jungen Kunden wünschen sich etwas anderes. Und bei jungen Kunden bin ich direkt bei jungen Startups, ein toller Übergang. Und zwar bei Vicky, Lukas. Ihr habt euch ja ganz spezifisch auch angeguckt, wie kann man Informationen eigentlich aufbereiten, um auch vielleicht den Markt, also den Aktienmarkt vielleicht auch attraktiver darzustellen, im Sinne von, hey, ich weiß gar nicht, wo die Informationsflut ist, wie kann ich mich besser informieren? Worauf schaut ihr da ganz genau? Also ihr habt ja ganz bewusst auch vorher mit einem Tinder-Ansatz gestartet. Jetzt hast du eben ja den Ansatz, wohin ihr euch hinentwickelt habt, auch dargestellt. Aber worauf schaut ihr da genau? Worauf legt die Zielgruppe besonders Wert?
Ich glaube, um mit dem Tinder-Beispiel mal anzufangen, das ist ein gutes Beispiel, schauen wir, dass wir ziemlich gut zuhören. Ich glaube, das ist das Wesentliche. Und mittlerweile jetzt bei einer mittlerweile auch relativ großen Usergruppe von mehreren 10.000 Nutzern kann man dann auch halt das In-App ziemlich gut auswerten, beziehungsweise viele Umfragen mit reinbauen, die man mit einem Klick beantwortet und so eben auch halt immer rausfindet, eben welches Feature besonders gut adaptiert wird oder halt auch eben ABCDE-Tests fahren bei einem bestimmten Content-Piece, okay, wie sollte man den Leuten das zeigen oder wie bringt es wirklich den Mehrwert und transportiert das möglichst einfach, wie halt nicht. Am Anfang haben wir dann diesen Job sicherlich bei weitem noch nicht so gut gemacht wie jetzt. Das Tinder-Feature, das wurde medial immer so aufgefasst, weil es sich halt am besten hat klicken lassen, denke ich mal. Auch wenn ich immer betont habe, es ist kein Tinder. Wir haben uns halt für den Swiping-Mechanismus entschieden in dem System, weil es am besten adaptiert worden ist oder das meiste positive Feedback hatte. Sinn dahinter war eigentlich ursprünglich eine coole, einfache, intuitive Discovery zu schaffen. Also wie einen einfachen Market-Screener quasi. Mit dem Feature hatten wir aber schon ein ordentliches Fuck-up, weil wir haben halt ein bisschen an beiden Nutzergruppen vorbeigebaut. Also während halt Anfänger oder Leute, die halt, ich sage jetzt mal die jungen Kunden, die Generation Trade Republic und Co. halt eine gewisse Affinität für die Börse, für Kryptos, für Aktien, für ETFs und Co. aufgebaut haben, dann nicht wirklich was mit einem einfachen Screener anfangen können, weil wenn es zu dem Punkt kommt, okay, ich kann jetzt irgendwie nach Small Cap, Mid Cap filtern oder ich kann nach einzelnen Indizes filtern und Co., stellt sich bei den meisten schon die Frage, ich weiß ja überhaupt nicht, wonach ich suche oder was ich filtern möchte. Für erfahrenere Anleger war das nicht granular genug und dementsprechend hatten wir halt ein Feature, was genau quasi in der Mitte war und weder vorne noch hinten wirklich die Leute perfekt abgeholt hat. Natürlich hatte man da eine kleine Nischengruppe, aber das vielleicht zu dem Beispiel. Und ich glaube, da haben wir super, super viel gelernt, aber das hört auch irgendwie gar nicht auf. Dann ging es halt irgendwann, soweit dass wir immer den Approach hatten, zu sagen, es gibt so viele wertvolle Podcasts und da gibt es so viele Experten und Leute, die so viel Research machen und jeden Tag und jede Woche quasi wertvollen Content publizieren, über Unternehmen sprechen und Insights geben, wo es doch die quasi nicht filterbar oder die nicht suchbar sind. Wenn ich irgendwie mir jetzt gerade die Nvidia-Aktie anschaue, weil sie heute Abend reporten und denke, gehe ich da jetzt rein, die sind heute Morgen die 8% gefallen oder nicht, dann weiß ich nicht, ob ein Pip Klöckner vor 3 Tagen im Doppelgänger-Tech-Talk drüber gesprochen hat oder wo es sonst vielleicht wertvolle Inhalte gibt. Das ist so die Grundhypothese und sicherlich transportiert das einen Mehrwert. Danach geht das aber auch ganz schnell wieder weiter. Dann wie vermittelst du den Leuten das? Wann zeigst du denen das an? Es ist ein Audioformat. Und Leute, während sie eine App benutzen, um was durchzulesen, dann in Audioformat zu schicken, dann wieder zurück, ist vielleicht auch noch nicht die perfekte Lösung, sondern es sollte, und dann hört man halt zu und merkt, okay, es wäre cool, wenn es eine Autoplay-Lösung vielleicht gäbe, dass man auch beim Kochen oder eben Passiv-Wiki benutzen könnte und sich dann wie ein Handelsblatt Morning Briefing zu seinem Depot aus all den Ausschnitten anhören konnte. Das vielleicht mal als ein Beispiel. So zieht sich das halt immer mit Iteration zu Iteration weiter. Und wir kommen immer ein Stückchen näher ans Ziel.
Markus, ich habe noch mal eine Frage. Wenn du das jetzt hörst, was Lukas gerade erzählt, ja, drängt sich die Frage auf. Wann ist das in der App vom S-Broker drin? so was Ähnliches, ja?
Ja, es geht tatsächlich in die Richtung auch stark auf Einsteiger fokussiert, ne, im ersten Schritt. Und natürlich ist das Thema Content und Abholen auch sehr, sehr wichtig. Aber erstes Ziel jetzt mal im Spätsommer die App an den Start zu bringen. Und wie es bei agilen Entwicklungen ist, wird es natürlich danach weitergehen. Aber tatsächlich die Zielgruppe, die wir gerade auch besprochen haben, Einsteiger, junge Kunden, Nachwuchskunden mit relativ wenig Erfahrung, das ist das, wo wir auch mit der App anfangen und wo wir am Ende sicherlich auch erstmal den Fokus drauf haben.
Fintech, Banken und Festival gehen nicht zusammen? Geht doch, und zwar in Berlin. Am 24. und 25. April 2024 öffnet die Messe Berlin ihre Türen für die FIBE, das neue Fintech-Festival Europas. Die FIBE richtet sich an das gesamte Fintech-Ökosystem, vom Startup über Investoren und klassische Banken bis hin zur Politik. Das Event möchte das gesamte Ökosystem zusammenbringen und eine Plattform zum Austausch bieten. Seien Sie dabei und sichern Sie sich jetzt mit dem Code FIBEPODCAST 35% Rabatt auf Ihr Ticket. Weitere Informationen finden Sie unter fibe-berlin.com.
Sehr gut, dann zum Abschluss nochmal eine Frage an alle. Und zwar in einem Satz, wie sieht eurer Meinung nach die Zukunft des Online-Brokerages in 5 Jahren aus? Wirklich ein Satz. Lukas, du darfst zuerst.
spannende Konsolidierung und fortschreitende One-Stop-Shops.
Uli?
Divers, denn die Kundengruppen, die da adressiert werden, wachsen und haben im Wachstum andere Ansprüche. Und wenn man es schafft, einen Kunde zu behalten, dann wird das über die Zeit auch ein anderes Angebot Bedarf oder einen anderen Bedarf brauchen. Ja. Das heißt, ich werde auf jeden Fall die Neo-Broker haben und ich glaube nach wie vor, dass ein Sparkassenangebot als auch ein von den Volksbanken her, das ist einfach dieses Vertrauen, die Kunden wollen das haben und die wollen auch, also viele Kunden wollen bei der Hand genommen werden und deswegen wird es so und so sein. Ja, oder man hat keine Zeit dafür, deswegen gehe ich wohin, wo die Leute sich Zeit nehmen für mich. Ja, das kriege ich auch persönlich jetzt mit. Ich habe kaum mehr Zeit. Ich bin froh, wenn man sich um mich kümmert. Das tut der Neo-Broker nicht, sorry.
Dann Nicole, in einem Satz.
Ich glaube, der Markt wird sich konsolidiert haben. Es werden weniger Anbieter da sein. Und es wird dann das Wachstum sich irgendwann verflachen.
Philipp?
In 5 Jahren wird das die wichtigste Entwicklung sein, das wichtigste Thema, dass das Investieren für jemanden, der neu in dem Thema ist, noch viel, viel einfacher ist, als es das heute schon ist. Wo fange ich an? Mit was fange ich an? Welches Produkt? Wie mache ich das, dass das noch viel einfacher wird?
Danke. Und zum Abschluss, Markus.
Ich glaube tatsächlich, dass das, was wir auch bei Lukas gesehen haben oder was hier gerade schon anklagen, passieren wird, nämlich auf der einen Seite werden wir die Einstiegsangebote im Markt deutlich vereinfachen. Damit wird der Markt und der Zuspruch an Kunden weiter wachsen. Das heißt, ich rede in 5 Jahren von einem größeren Brokerage-Markt als heute. Da gehe ich fest von aus, weil auch die Unterstützungsmöglichkeiten besser werden. Ich bin auch bei Uli. Der Markt wird nicht einheitlich sein. Neo kann nicht alles und ein One-Stop-Shop-Broker vielleicht auch nicht die Spezialität, die jemand anders sucht. Das heißt, ich werde weiter unterschiedliche Positionierungen im Markt haben und auch die unterschiedliche Preisbereitschaften abschöpfen. Und was ich mir natürlich in 5 Jahren auch wünsche, dass wir eine deutlich höhere Durchdringung bei den Sparkassen im Kontext Brokerage haben. Und hier einfach das Potenzial, was wir in der Gruppe haben, deutlich besser mit dem S-Broker abschöpfen.
Sehr gut. Ein super Abschluss. Vielen Dank in die Runde. Es war mir eine Freude.